ARD.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Wenn Sie wissen wollen, wie es unserem Land geht, wie viel Einigkeit es gibt oder wie viel Spaltung, wie viel Einfalt, wie viel Vielfalt, dann können Sie natürlich offizielle Dokumente wie den Bericht zur Deutschen Einheit angucken. Der trägt in diesem Jahr den Titel Ost und West, frei vereint und unvollkommen. Sie können sich auch Wahlergebnisse angucken und deren Analysen, um herauszufinden, wie es dem Land geht. Oder Sie können es machen wie unser heutiger Gast und ganz subjektiv rangehen. Er ist mit dem Fahrrad durch unser Land gefahren und hat einfach mal mit den Menschen gesprochen. Ich freue mich über Hasnain Kasim, zugeschaltet aus Wien per App. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Deutschland-Tour auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält. Ein politischer Reisebericht ist der Titel des Buches. Hasnain Kasim zeichnet das Porträt unseres Landes, indem er mit ganz unterschiedlichen Menschen spricht. Er fragt, warum Menschen Rechtsextremisten hinterherlaufen, welche Bedeutung Gefühle des Abgehängtseins, des Kontrollverlusts damit zu tun haben. Und er gibt dabei die Hoffnung niemals auf, dass man Gräben überwinden kann, mit der Kraft des Wortes. Hasnain Kasim ist gebürtiger Oldenburger und Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer. Er hat mal eine Laufbahn als Marineoffizier eingeschlagen, dann als Journalist gearbeitet für die dpa und für den Spiegel und vor allem als Auslandskorrespondent in Islamabad, Istanbul und Wien. Herr Kasim, was war Ihr Impuls? Was ist die zentrale Frage, auf die Sie eine Antwort finden wollten, als Sie losgefahren sind?
Also es ging mir darum, eigentlich mein eigenes Land kennenzulernen. Ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad, Langstrecke. Nicht sportlich, ich bin jetzt kein Rennfahrer, der jetzt irgendwie in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Strecke schaffen muss. Aber ich wollte einfach gerne lange Fahrrad fahren und das am liebsten mit meinem Beruf verbinden. Und dann dachte ich mir, warum erkunde ich einfach nicht mein eigenes Land, Deutschland, so wie ich das als Auslandskorrespondent ja gemacht habe. Ich habe ja immer, wenn ich in ein Land neu gekommen bin, erstmal Nord, Süd, West, Ost abgefahren, abgeklappert, habe Oppositionelle getroffen, natürlich die Regierenden, Zivilgesellschaft, Künstler, alle möglichen Leute und habe auch ganz viel dem Zufall Raum gegeben. Und da dachte ich, das mache ich jetzt auch in Deutschland.
Naja, Sie haben aber für das Projekt immerhin beim Spiegel gekündigt oder unmittelbar davor. Da waren Sie viele Jahre als Auslandskorrespondent tätig, sagen Sie ja auch. Sie schreiben, das hat schon Ihr Umfeld ein bisschen irritiert zunächst mal.
Genau, ich war 15 Jahre beim Spiegel, die meiste Zeit als Auslandskorrespondent. Und ich glaube, das hat deswegen Leute so ein bisschen irritiert, weil irgendwie, ich meine, das ist natürlich ein Traumjob beim Spiegel, als Auslandsreporter oder Auslandskorrespondent zu sein. Und das war es auch und ich war auch sehr gerne dort. Nur irgendwie ist dann nach 15 Jahren so auch die Zeit, dass man sich fragt, wie geht's jetzt weiter? Und was macht man selber? Ich hätte das natürlich auch gerne weitergemacht, ich war gerne dort. Aber ich hatte eben auch Lust, das mit dem Bücherschreiben voranzutreiben. Und ich merkte, irgendwann wird beides zu viel und ich muss mich für eines entscheiden.
Sie schreiben, vor Ihrer Reise ist Deutschland Ihnen immer entrückter und fremder vorgekommen, obwohl Sie ja hier geboren sind. Zitat, überall Drama, überall zu kurz gekommene, überall Klagen über Ungerechtigkeiten. Die anderen haben es immer besser. Was hat Sie zu diesem Eindruck gebracht?
Also zum einen hat sich ja der Diskurs insgesamt verschoben in unterschiedliche Richtungen. Ja, mal heißt es irgendwie, wir haben einen Rechtsdrall, eine rechte Revolution und Rechtspopulisten werden immer stärker, was stimmt, wenn man sich die Wahlergebnisse der vergangenen 10 Jahre anschaut. Dann wiederum heißt es, wir haben eine Ökodiktatur, Klimafaschisten und so weiter. Ja, ich meine, die Klimaaktivisten sind sehr laut. Ich habe da auch viel Kritik auch in diese Richtung, aber die Frage war für mich immer, was stimmt eigentlich? Und ich hatte natürlich immer den Blick als Auslandskorrespondent, der vor allen Dingen erstmal in Pakistan gelebt hat, Afghanistan beackert hat auch und Indien sehr gut kennt und dann in der Türkei gelebt hat. Da habe ich immer gedacht, meine Güte, wie gut geht es uns in Deutschland eigentlich im Vergleich? Ja? Und dann habe ich gedacht, also aus der Perspektive sind die Debatten doch schräg. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, jedes Land, jede Gesellschaft führt die Debatte aus sich heraus und vergleicht das nicht mit anderen Ländern.
Sie haben mit ganz unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Milieus gesprochen, mit einem Flüchtling zum Beispiel, mit einer Frau, die die AfD wählt, mit Großstadtbewohnern, Menschen mit einer Migrationsgeschichte, Landbewohnern, Ostdeutsche, Westdeutsche. Und was ich als Fazit aus dem Buch mitnehme, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ist, wenn man mal vernünftig miteinander redet, entdeckt man doch, dass man eine gemeinsame Grundlage hat. Also ganz anders als diese schrillen und unversöhnlichen Netzdebatten über Identität es uns suggerieren. Haben Sie das auch so erlebt oder sehe ich das jetzt schon zu versöhnlich?
Nein, ich sehe das schon so. Aber ich sehe das nicht so, dass man sagt, ach, jetzt können wir uns zurücklehnen, es ist alles nicht so schlimm, sondern ich sehe, was man eigentlich auch ahnen kann, wenn man sich mit Demokratie befasst. Demokratie kostet Arbeit. Das ist viel Arbeit. Demokratie lebt vom Mitmachen, das lebt davon, dass Leute Verantwortung übernehmen, dass die selber politisch aktiv werden, in Parteien gehen, dass sie Ehrenämter übernehmen und so weiter. Das ist teilweise rückläufig. Ja? Wenn man sich anschaut, wie viele Leute sind noch bereit, sich für die Allgemeinheit zu engagieren, das ist eher besorgniserregend. Aber auf der anderen Seite, warum sollte man diese Entwicklung nicht umdrehen können? Man muss einfach die Leute wirklich ermutigen, wieder mitzumachen, mitzureden, mitzumischen und auch miteinander ins Gespräch zu kommen. Und zwar nicht immer nur im Netz, wo es wirklich schrill und laut und aggressiv zugeht, sondern im Miteinander von Angesicht zu Angesicht.
Sie haben einfach mit Menschen dann gesprochen auf Ihrer Radtour. Wir können später noch sprechen, wo Sie da überall lang gefahren sind. Das klingt so, als seien das zufällige Begegnungen. Nach welchen Kriterien haben Sie denn aber dann ausgewählt, mit wem Sie sprechen und vor allem, welche Geschichten und Gespräche es dann auch ins Buch schaffen? Für was stehen die?
Also, ja, das war in der Tat schwierig. Also ich habe dem Zufall sehr viel Raum gelassen. Ganz paar Begegnungen habe ich vorher verabredet. Ich habe unter anderem ja in Tübingen den Oberbürgermeister Boris Palmer getroffen, mit dem ich mich oft schon vorher auch auf der Bühne mal gestritten habe und den ich kritisiere und gleichzeitig aber auch schätze. Und allein, weil der vernünftig diskutieren kann. Und den konnte ich natürlich nicht zufällig treffen. Da habe ich dann vorher gefragt. Und ansonsten habe ich gedacht, ich schaue mal, wer mir so begegnet beim Radfahren. Das ist ja das Schöne beim Fahrradfahren, dass man sehr schnell in Kontakt kommen kann mit dem Menschen über den Gartenzaun hinweg. Oder man geht in irgendein Café, in irgendein Wirtshaus. Oder klingelt auch mal bei irgendwem mal. Und ja, das ist zwar ein bisschen komisch, aber funktioniert auch. Mhm. Und da habe ich gemerkt, die Leute sind offen. Und dann habe ich gesammelt. Ich bin ja ein Jahr lang gefahren, habe viele Geschichten gesammelt, unterschiedlichster Art, habe natürlich geschaut, dass ich möglichst unterschiedliche Menschen treffe. Und dann habe ich geschrieben, und das war dann am Ende natürlich viel zu viel. Und dann habe ich gemeinsam mit meiner Lektorin ausgesucht, was kommt jetzt rein und was nicht. Einfach um ein Abbild zu geben, das möglichst vielfältig ist.
In Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, das wird nicht so ganz klar, da sprechen Sie in einem Dorf eine Frau an, die einen Aufkleber auf ihrem Passat hat. Deutschland aber normal. Was ist das für ein Spruch?
Deutschland aber normal ist der Spruch der AfD. Damit werben die halt und haben das auf ihrem Sticker, wo dieser rote Pfeil, der nach oben zeigt, auf blauem Grund ist. Und dann steht das halt da drunter, Deutschland aber normal. Was auch immer Sie damit meinen. Sie meinen damit wahrscheinlich, dass Sie das, was viele andere Parteien machen, nicht mehr normal sei. Mhm. Und offensichtlich empfinden das aber auch viele Menschen so, oder zumindest die AfD wählen. Und tatsächlich sagen manche Leute, sie finden, dass die Debatten, die heute in Deutschland geführt werden, nicht mehr so, dass es ihre Probleme abbilde, sondern es sei viel zu hauptstädtisch, viel zu akademisch und so weiter. Also es trifft offensichtlich einen Nerv. Und das ist der Spruch, den habe ich da gesehen auf diesem Aufkleber.
Die Frau ist 57, sie arbeitet im Lebensmitteleinzelhandel. Warum ist sie denn so frustriert oder ist sie überhaupt frustriert?
Ja, die war sehr frustriert. Also, das war so ein Fall, wo ich einfach an der Tür geläutet habe, weil ich den Aufkleber auf dem Auto gesehen habe. Und ich hatte gar nicht mit einer Frau gerechnet, sondern wie man so seine Vorurteile hat, das gebe ich zu. Ich habe erwartet, dass da ein übel gelaunter, älterer Mann in Feinripp-Unterhemd mir aufmacht und mich dann fragt oder anpöbelt, was ich überhaupt will. Und das war dann aber diese Frau. Und ja, sie lebt dort, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, in einem Dorf. Ist ja Mitte 50, ist in der DDR groß geworden, war zu Zeiten der Wende Anfang, Mitte 20 und hat, sagte sie mir, immer SPD gewählt, weil sie diesem Helmut Kohl-Jubel nicht folgen wollte damals, 1990, den ja viele Leute in der DDR und dann später eben in Ostdeutschland hatten. Und das wollte sie nicht, sie war immer SPD-Fan. Und bis eben Gerhard Schröder Hartz IV einführte, Agenda 2010, das fand sie unsozial, auf dem Rücken der kleinen Leute. Und dann ist sie gewechselt zu den Grünen. Und die hat sie dann gewählt, bis jetzt Herr Habeck kam mit seinem Heizungsgesetz. Sie sagte da noch ein Schimpfwort, das ich hier weglasse, und war ganz aufgebracht und wütend, weil sie sagte, sie hat eben nicht genügend Geld, sich das zu leisten.
Ja, da ist sie sauer drüber. Sie geben im Buch dann auch das Streitgespräch wieder. Sie haben ihr ja auch mehrfach widersprochen, dass das mit dem Heizungsverbot gar nicht so ist, wie das häufig kolportiert wird und dass das relativ holzschnittartig ist, was sie da erzählt. Verstehen Sie trotzdem, warum diese Frage diese Gefühle hat oder wie sie zu ihrem Urteil auch kommt?
Doch, ich habe das sehr verstanden. Also ich verstand schon ihren Punkt. Sie hat mir ja dann auch sogar, die war sehr offen, die hat mir dann offengelegt, wie viel Geld sie verdient, hat mir ihr Haus gezeigt, hat mich da herumgeführt, ein Haus, das sie geerbt hat, in DDR-Zeiten gebaut, wo überall die Farbe abblätterte. Und sie hat einen Maler jetzt um einen Kostenvoranschlag gebeten, was das kosten würde, das zu renovieren, also das zu streichen. Überall war bei und bei 5.000 Euro. Und sie sagte, ich habe diese 5.000 Euro nicht. Und das zu sparen für mich als jemand, die in einem Discounter arbeitet, das ist eine hohe Hürde. Und dann kommt der eben mit seinem Gesetz und so. Und ich verstehe schon, dass das dass das für Frust sorgt, dass das auch für Unverständnis sorgt. Und ich habe aber auch gemerkt, dass das offensichtlich auch von der Bundesregierung extrem schlecht kommuniziert wurde. Also es ist bei den Leuten auch teilweise falsch angekommen. Man kann natürlich trotzdem dagegen sein, das ist ja auch in Ordnung, aber es ist auch wirklich nicht verstanden worden, weil es schlecht kommuniziert wurde.
Und jetzt macht die Frau Werbung für diese Partei. Hatten Sie denn das Gefühl, sie realisiert, wen sie da jetzt wählt? Also auch, dass sie damit in Teilen gesichert extremistische Kräfte wählt und möglicherweise auch Menschenfeinden in ihrem Bundesland eine Stimme gibt? Hat sie das realisiert?
Also das hat sie dann, glaube ich, im Gespräch realisiert, weil ich das ja immer wieder gesagt habe. Für mich war es aber überraschend, dass sie es vorher offensichtlich nicht wusste. Ich bin immer durch die Welt gegangen mit der Vorstellung, jeder müsste eigentlich wissen, wes Geistes Kind diese Partei ist, weil wir als Journalisten ja permanent auch darüber berichten, über diese ganzen Aussprüche von AfD-Politikern und was dafür auch menschenverachtende, rassistische Sachen kommen. Aber offensichtlich ist das nicht so verbreitet. Viele Leute lesen ja heutzutage gar nicht mehr Nachrichten, hören nicht Nachrichten oder informieren sich so aus eher fragwürdigen Quellen, wo das nicht berichtet wird. Und dann gibt es natürlich auch einen Teil, die hören das und sagen, ach, ist alles nicht so schlimm oder es ist ja nicht so gemeint oder finden das sogar gut. In ihrem Fall war es so, sie wusste es tatsächlich nicht, also war irgendwo anzusiedeln zwischen, ich weiß davon nichts oder wird schon nicht so schlimm werden. Mhm. Die fand das aber nicht gut. Als ich ihr das gesagt habe, war sie auch beschämt und war dann auch so, dass sie das nicht gut fand.
Ganz kurzes Fazit, bevor wir zur ersten Hörerfrage kommen. Wie sind Sie beiden auseinandergegangen? Haben Sie das Gefühl gehabt, die Frau denkt nach jetzt? Haben Sie sie zum Nachdenken gebracht? Ja.
Ja, also sie hat zu mir gesagt, sie hat sich bedankt. Ich habe Apfelkuchen ja bekommen, den hatte sie eh da und hat dann Kaffee und Kuchen bekommen. Das war ein nettes Gespräch, über eine Stunde. Und dann haben wir uns verabschiedet und sie sagte, das Gespräch hätte ihr zu denken gegeben, sie überlegt sich das nochmal. Und ich habe dann zum Abschied noch gesagt, wenn sie mir einen Gefallen tun möchte, dann nimmt sie jetzt diesen Aufkleber vom Auto. Und da lachte sie nur, hat es aber nicht gemacht. Hat sich verabschiedet. So, und ich glaube, da ist was ins Nachdenken gekommen und auch für mich ist was ins Nachdenken und ins Rollen gekommen, weil ich ab begriffen. Natürlich sind nicht, wenn 35% in einem Bundesland AfD wählen, alle 35% rechtsextrem und Nazis, sondern das sind auch Leute, die frustriert sind, durchaus auch aus nachvollziehbaren Gründen. Dann muss man halt mit denen aber ins Gespräch kommen und vielleicht eine bessere, andere Politik machen.
Und da haben Sie auch persönlich Ihre Meinung ja geändert, schreiben Sie im Buch. Sie haben noch vor einiger Zeit, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass man mit AfD-Anhängern ganz anders umgehen müsste, auch teilweise, oder?
Ja, viel härter. Ich bin da milder geworden. Aber eben, weil ich diese Menschen kennenlerne und verstehe, dass das tatsächlich nicht Rechtsextremisten alles sind. Und man kann sie zurückholen. Was ich schon sage und aufrechterhalte, ist meine Kritik, dass ich sage, alle, die die AfD wählen, ebnen einer rechtsextremen Partei mit Wahlen den Weg an die Macht. Also das ist schon auch gefährlich. Und da muss man auch Wählerinnen und Wähler die Verantwortung nehmen. Aber wie gesagt, es sind nicht Leute, die alle selber dieses Gedankengut teilen.
Wir hören eine erste Hörerfrage.
Ob Nordlicht oder Lederhose, Vielfalt in Einigkeit könnte ein Ergebnis der Reise sein. Was sagt der Autor?
Vielfalt in Einigkeit. Ist das ein Ergebnis der Reise?
Absolut, absolut. Also was war das? Lederhose und was das
andere? Nordlicht und Lederhose.
Nordlicht und Lederhose. Ja. Das ist ein Beispiel. Man kann auch sagen, Grünkohl und Spätzle und Schweinshaxen und alles Mögliche. Also die Küche allein ist ja auch Vielfalt. Die Sprache ist vielfältig. Also das im Norddeutschen, dann das Plattdeutsche, was eine eigene Sprache ist, bis hin zum Bayerischen. Im Bayerischen Wald brauche ich einen Dolmetscher. Ich verstehe das nicht. Aber es ist ja letztlich doch alles eine Sprache, hat eine Wurzel und unsere wunderbare deutsche Sprache, die ist ja schon auch irgendwie, eint uns ja dann doch. Also insofern, dem Spruch würde ich zustimmen, ja.
Stimmt es, dass Sie, wenn Sie auf Lesereise sind und dann soll man so aufschreiben, was denn der Veranstalter bitte zu organisieren hat hinter der Bühne, was man dann zum Essen hat, dass Sie da, was schreiben Sie, weil Sie haben eben gesagt, dass das Essen ein Weg ist, eine Landschaft oder eine Region kennenzulernen. Sie haben da eine bestimmte Forderung immer.
Ja, das steht in meinem Vertrag drin. Da steht drin, der Autor wünscht nach oder vor oder nach der Lesung regionale Hausmannskost zu speisen. Da steht ja deswegen drin, das ist eine lustige kleine Anekdote. Viele Autoren, Kolleginnen und Kollegen, insbesondere berühmtere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, haben so sehr dievenhafte Forderungen in ihren Verträgen, wenn die Lesungen machen. Da steht dann zum Beispiel, möchte in einem Hotel, das muss mindestens 4 Sterne haben, am besten 5, oder es muss von einer bestimmten Sorte Wein sein, müssen zwei Flaschen dort im Zimmer stehen, auf 8 Grad gekühlt und so weiter. Die haben also ganz spezielle Forderungen, die die Veranstalter von Lesungen vor Herausforderungen stellen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, offensichtlich muss man das als Schriftsteller machen, sonst wird man nicht ernst genommen. Und ich habe keinerlei Forderung. Und dann habe ich mit meinem Verlag überlegt und mit der Dame Stefanie Leimster, die meine Veranstaltung organisiert, was könnten wir denn reinschreiben? Und dann sagte sie, du isst doch ganz gerne so regionale Sachen und probierst ja immer. Und wie wäre es, wenn wir das da reinschreiben? Und dann haben wir in den Vertrag hineingeschrieben, der Autor wünscht regionale Hausmannskost. Und das ist schön, aber letztlich habe ich mir da ins Knie geschossen. Denn wenn ich dann so eine Lesereise habe, 5 Lesungen hintereinander, dann kann das mal passieren, dass ich dann bekomme an einem Tag Taxiteller im Ruhrgebiet.
Das ist dann, was ist das, Döner oder was, eine Currywurst?
Taxiteller ist Currywurst und Gyros und Pommes. Das ist also gemischt. Dann gibt es Saumagen den nächsten Tag, den dritten Tag dann irgendwie, keine Ahnung, Himmel und Erd, und dann gibt es Spätzle. Also man kommt dann schon mit einigen Pfunden mehr am Körper nach Hause, und das ist dann doch ein bisschen viel.
Das Essen als Weg, unser Land kennenzulernen. Wir hören eine nächste Frage.
Was war Ihr eindrucksvollstes Erlebnis auf dieser Tour und warum war es für Sie so herausragend?
Das eindrucksvollste Erlebnis, gibt es da eines?
Es gibt da nicht eines. Ich weiß, dass diese Frage oft kommt, aber es gibt ganz viele tolle Sachen, die ich erlebt habe, aber es gibt mehrere, vielleicht erwähne ich zwei. Das eine, was mit der Natur zu tun hat, ich war unglaublich beeindruckt von der Gegend Nordmecklenburg-Vorpommern, also das Stettiner Haff und so weiter. Das sieht ja aus wie im Amazonas fast schon. Da gab es ja in den 90er Jahren diesen Deichbruch, dann ist das überschwemmt. Das war eine Katastrophe sicherlich, weil auch viel Schaden angerichtet wurde. Dann hat man aber entschieden, man lässt es so und belässt es überschwemmt und gibt das sozusagen der Natur zurück. Und da ist jetzt ein Gebiet entstanden, unfassbar schön und beeindruckend, mit einer unglaublichen Vielfalt an Natur und sehr wenige Menschen. Das ist übrigens eine der am dünnsten besiedelten Gegenden in Europa. Ich glaube, nur im Norden Finnlands leben noch weniger Menschen pro Quadratkilometer. Das fand ich von der Natur her sehr schön. Und was ich ansonsten sehr beeindruckend fand, waren im Osten Deutschlands, im Osten Sachsens, die Städte Görlitz und Zittau und auch Bautzen. 3 Städte, die ja im Grunde genommen einen schlechten Ruf haben, wegen brennender Flüchtlingsheime, Menschenjagden und so weiter, also Rechtsextremismus. Aber man trifft dort, wenn man dort ist, und leider fahren viel zu wenig Menschen dorthin, weil man Vorurteile hat oder denkt, da will ich gar nicht hin. Da trifft man unglaublich engagierte Menschen, die für Demokratie, mehr Toleranz, gegen Extremismus kämpfen und auch wirklich was riskieren. Ja? Die haben wirklich Sorge, dass denen jemand einen Stein ins Fenster schmeißt oder dass jemand die Autoreifen zersticht und so weiter. Das waren unglaublich engagierte, tolle Menschen. Plus diese 3 Städte sind auch architektonisch unglaublich schön. Die sind im Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont geblieben von Zerstörung, sind dann in der DDR-Zeit verfallen relativ stark, sind aber in den vergangenen 35 Jahren auch wieder alle aufgebaut worden, ist viel investiert worden. Sehr, sehr schöne Städte, gerade Görlitz, wo ja viele Hollywood-Produktionen auch gedreht werden. Also man kann zum Beispiel eine Stadtführung machen durch Görlitz, wo man sich dann die Drehorte anschaut von verschiedenen Hollywood-Produktionen. Das ist schon sehr beeindruckend.
In Görlitz haben Sie auch einen Menschen getroffen, der sich dort inzwischen, glaube ich, seit 3 Jahrzehnten für die Demokratie engagiert. Und er ist gebürtig aus Saarbrücken.
Genau, der Axel Krüger, den habe ich kennengelernt, zufällig, weil jemand sagte mir, den musst du treffen, der ist politisch da aktiv und das ist so ein ganz umtriebiger Typ. Und das war toll, der hat mir dann Görlitz gezeigt und der hat die ganze Zeit immer dann von wir Görlitzern geredet und wir haben dies gemacht und wir haben jenes gemacht und so. Und dann redet er auch sogar auch noch auf der DDR-Zeit, sagte er, da haben wir das so und so gemacht. Und irgendwann kam raus, der ist aber gar nicht aus Görlitz. Und da habe ich mich wirklich gewundert und fand das aber auch beeindruckend, wie sehr der sich jetzt dort mit Görlitz identifiziert und Görlitzer geworden ist.
Und was ist seine Erklärung, dass die Menschen da zum rechten Rand scheinbar es bewegt, auch ganz stark in Görlitz? Was ist seine Erklärung? Wie beobachtet er das?
Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was er mir erzählt hat, war das so, wie es sehr viele Menschen erzählt haben, dass sie nämlich eigentlich gar keine wirkliche Erklärung haben. Es ist schon teilweise erschreckend, warum das so ist. Zum Teil natürlich die üblichen Erklärungen, was man sieht so an wirtschaftlichen ja, Schwierigkeiten, Problemen. Es sind ja sehr viele Menschen abgewandert aus dem Osten in den Westen oder ganz woanders hin. Also die Bevölkerungsentwicklung zurückgeblieben ist halt eben eher die ältere Bevölkerung, oft jahrelange Arbeitslosigkeit. Dann diese ganzen Geschichten, die man eben gesehen hat, die Ungerechtigkeiten nach der Wende, dass also sozusagen die Wessis kamen, alles übernommen haben. Die Treuhand, die sehr, sehr kritisch und negativ gesehen wird, die also alles übernommen und im Grunde genommen zerschlagen hat und kaputt gemacht hat. Also dieses Gefühl, dass von der DDR eigentlich alles nur auch negativ gesehen wird. Dass man im Grunde genommen sagt den Menschen, alles, was ihr bis 1990 gemacht habt, gelebt habt, war schlecht und war falsch. Und ja, viele Leute sehen natürlich, dass das auch ein Unrechtsstaat war, wobei über diesen Begriff Unrechtsstaat wird auch gestritten. Aber ja, natürlich war es eine Form von Diktatur. Ja, es war allein diese Spitzeleien bis hin in die Partnerschaft. Also das war ja schon, was viele Leute auch kritisch sehen. Aber dass man jetzt den Leuten das Gefühl gibt, alles war schlecht, bis auch vielleicht das Ampelmännchen, was man hier und da übernommen hat, weil es so niedlich ist, das kratzt natürlich am Selbstbewusstsein. Das erklärt aber eigentlich auch nicht hinreichend, warum man jetzt extremistisch wählt.
Wir hören eine nächste Frage.
Deutschland ist ein landschaftlich schönes und abwechslungsreiches Land. Seine politische Landschaft auch. Wie kann ich als älterer Mensch das alles unter einen Hut bringen und was kann ich dazu beitragen?
Ja, was kann man dazu beitragen, dass mehr Einigkeit herrscht?
Also ich glaube, auch als älterer Mensch und auch als jüngerer Mensch, man kann sich natürlich engagieren. Das ist das, was ich vorhin auch sagte. Ich glaube, viele Leute haben so das, die Haltung, ich mache einmal in 4 Jahren mein Kreuz. Und selbst das machen viele Leute nicht, halten sich fern von Wahlen. Deswegen ist die Wahlbeteiligung manchmal ja auch nicht so hoch. Und das war's. Aber tatsächlich lebt natürlich Demokratie vom Mitmachen, dass man sich ehrenamtlich engagiert, dass man was auch immer Nachbarschaftshilfe betreibt oder auch in eine Partei geht und dort mitmacht, dass man sich einfach so beteiligt am gesellschaftlichen Leben und füreinander einsteht. Ja, dass also das Wir wieder mehr im Vordergrund steht und nicht das Ich. Und das kann man natürlich auch als älterer Mensch wunderbar.
Stefanie Karg hat uns geschrieben, sie schreibt, klasse Idee, Deutschland mit dem Fahrrad zu erkunden. Waren Sie auch im Saarland unterwegs? Haben Sie auch mit AfD-Anhängern in den alten Bundesländern gesprochen? Die gibt es schließlich auch hier zu Hause, nicht nur im Osten. Schreibt Stefanie Karg, ich glaube, Sie waren nicht im Saarland unterwegs, oder?
Nein, im Saarland war ich leider nicht.
Aber Sie waren zum Beispiel in Heilbronn, fällt mir da ein.
Genau, ich war in Heilbronn, in Baden-Württemberg dann. Ich bin immer entlang der Flüsse gefahren, weil es da die besten Radfernwege gibt und dann musste ich mich natürlich da in den Flusslauf irgendwie halten. Ab und zu habe ich meinen Abstecher gemacht dann, aber ins Saarland dann leider nicht. Und ja, ich habe auch im Westen natürlich AfD-Wählerinnen und Wähler getroffen und ich versuche das auch in meinem Buch irgendwie klarzumachen, dass die AfD kein ostdeutsches Problem ist. Sie ist dort besonders stark und ja, in Thüringen auf Platz 1, in Brandenburg und in Thüringen, als ich dort durchgefahren bin, war das ja noch vor den Landtagswahlen, jetzt die im September waren. Aber auch da war mir schon klar, die AfD hat zum Beispiel in Thüringen 2021 bei der Bundestagswahl das stärkste Zweitstimmenergebnis. Also war auch da stärkste Partei. Also mir war klar, dass die AfD dort sehr stark ist. Aber auch im Westen gibt es natürlich Orte, wo es und Regionen, wo die AfD sehr stark ist. Bis hin auch zu ganzen Bundesländern, wo sie dann auf Platz 2 kommt. Und da habe ich auch Leute getroffen, ja.
Ich finde Heilbronn, die Geschichte aus Heilbronn so interessant, weil das ist eine Stadt, die sehr profitiert vom Lidl-Imperium, dessen Chef Schwarz wird da gefeiert als Mäzen. Und er hat ja auch wirklich dazu beigetragen, dass die Region profitiert und blüht. Und trotzdem reüssieren in Heilbronn auch die Rechten,
schreiben Sie. Ja. Also das ist sehr beeindruckend und auch wieder so ein Ort, wo man sich fragt, warum ist das eigentlich so? Und auch da gibt es keine wirklich eindeutige Erklärung. Heilbronn ist sicherlich eine der wohlhabendsten Gegenden, Regionen Deutschlands, was das Durchschnittseinkommen angeht. Selbst wenn man das Einkommen von Dieter Schwarz, dem Lidl-Eigentümer und Kaufland-Eigentümer, rausrechnet, ist das immer noch ein sehr hohes Einkommen, was die Menschen dort haben. Und ja, genau wie Sie sagen, das AfD-Ergebnis ist aber sehr hoch. Da gibt es jetzt unterschiedliche Erklärungen, wenn man mit den Leuten spricht. Manche sagen, na klar, da wo man viel hat, hat man auch viel zu verlieren. Also sind die Verlustängste besonders groß. Manche schieben die Schuld, das finde ich wieder ein Stück weit unfair, die Schuld den sogenannten Russlanddeutschen zu. Der Anteil ist dort relativ hoch in der Bevölkerung und die wählen überproportional viel AfD. Das ist, wenn man sich die Statistiken anschaut, ich weiß nicht, inwieweit die belastbar wirklich sind, aber ja, da ist schon was dran, aber das erklärt nicht, warum das Gesamtergebnis der AfD so hoch ist. Also das alleine würde es nicht erklären. Dann ein anderer Punkt, das fand ich auch sehr spannend, im Landkreis Heilbronn liegt ja auch die Stadt Neckarsulm, wo Audi das zweitgrößte Werk hat, neben Ingolstadt. So, und dann kommt das ganze Thema Autoindustrie ins Spiel, wo sehr viele Menschen, also Tausende, arbeiten dort bei Audi, ist der größte Arbeitgeber im Landkreis, in der Region. Und dann erzählen die halt, naja, wir haben schon das Gefühl, dass die deutsche Autoindustrie hier irgendwie was verschlafen hat und auch mit Elektroauto und Elektroantrieb und so, das ist halt sehr spät alles. Und jetzt ist plötzlich Tesla da sehr stark, die Chinesen kommen mit neuen Herstellern. Was ist eigentlich mit uns? Und Stichwort Dieselskandal und so weiter. Also die haben das Gefühl, die deutsche Autoindustrie stirbt und hat da was vergessen oder wird zumindest schwächer und ist nicht mehr so der große Global Player. Und dann kommt da eine Partei, die sagt, wir halten am Verbrenner fest. Und da muss man ja ehrlicherweise sagen, ich bin kein Autoexperte, aber man muss ehrlicherweise sagen, wenn ein Weltmarkt, wenn China, wenn Indien, große Märkte, die USA sich entscheiden, wir wollen jetzt mehr auf Elektroauto setzen, dann ist es völlig irrelevant, was eine kleine deutsche Partei sagt oder auch eine große deutsche Partei. Aber die Leute halten dran fest. Die sagen, die wollen den Verbrenner, also machen wir weiter. Anstatt, dass man sagt, naja, wir müssen jetzt wirklich in die Hände spucken und schauen, wie wir jetzt wieder uns an die Spitze der Bewegung setzen und moderne Antriebe entwickeln, die Leute wollen.
Haslein Kasim ist heute unser Gast. Deutschland-Tour ist der Titel seines Buches, Untertitel auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält, ein politischer Reisebericht. Hier ist eine nächste Frage.
Am Tag der deutschen Einheit wird beim Festakt in Schwerin Werbung für Dialekte gemacht. Seit 1871 gibt es das Deutsche Reich. Die Dialekte gehen zurück mit dem Duden ab 1880. Kann man mit Dialekten, die für viele unverständlich sind, etwas für die Einheit tun?
Wie wichtig sind Dialekte, fragt der Hörer. Ja.
Also Dialekte sind sehr wichtig. Ich gebe dem Hörer recht, das nimmt ab, es wird weniger. Es sterben Dialekte auch aus, weil es vielleicht auch nicht immer so populär ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, Sprache ist ja auch für mich Heimat. Die deutsche Sprache ist für mich Heimat und Dialekte sind das erst recht. Also Dialekte prägen dann sogar eine regionale Heimat und sind ein Stück weit identitätsfördernd auch. Ja? Und ich finde es schade, wenn Dialekte sterben. Mhm. Und ich habe aber, was ich sehr spannend fand, in Deutschland festgestellt, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich mit Dialekten umgehen und mit ihren sprachlichen Färbungen. Also, dass die Schwaben zum Beispiel unglaublich stolz drauf sind. Die haben ja 2 Jahrzehnte lang diesen Werbespruch gehabt.
Diesen Slogan.
Genau, wir können alles außer Hochdeutsch. Mhm. Das fand ich hübsch, das fand ich gut. Ja, das war ja auch ein sehr erfolgreicher, also das weiß jeder irgendwie, wenn man sagt, wir können alles außer Hochdeutsch, das ist Baden-Württemberg. Interessanterweise ist das ein Werbespruch, den die Werbeagentur, die das entwickelt hat, ursprünglich Kurt Biedenkopf, Ministerpräsident von Sachsen, angeboten hat. Und der hat das damals abgelehnt für Sachsen. Hm. Und auch das spiegelt was wider, denn ich habe nirgendwo so oft Menschen gehört, dass sie sagen, wir tun alles dafür, ich tue alles dafür, dass man mir nicht anhört, dass ich aus Sachsen komme. Und das ist ja, einerseits kann man sich jetzt lustig drüber machen und sagen, ja, Sächsisch klingt schrecklich, was auch immer, aber das ist ja in Wahrheit traurig eigentlich. Eigentlich finde ich es wirklich traurig, weil die Leute sollten doch einfach stolz sein auf ihr Sächsisch und sagen, ja, ihr mögt es komisch finden. Andere Leute finden ja auch Schwäbisch komisch. Wieder andere finden Plattdeutsch komisch. Aber es steht doch dazu und pflegt das. Ja. Und ich selber, der in Norddeutschland groß geworden bin, ich merke das ja auch mit dem Plattdeutschen, das wird ja auch immer weniger. Da war es auch eher so beschämt. Das ist was die Bauern sprechen. Aber so als moderner, großstädtischer Mensch spricht man kein Plattdeutsch. Eigentlich schade.
Das hat was mit Identität zu tun. Das Plattdeutsch, da schreiben Sie, das ist etwas, da geht Ihnen das Herz auf. Das merkt man beim Lesen des Buches immer wieder. Würden Sie über sich sagen, Sie sind so ein richtiges Nordlicht? Also wenn man Ihre Identität beschreiben müsste?
Das würde ich gar nicht so sagen. Denn ja, ich bin im Norden groß geworden. Ich habe in Holland-Wielenfleet, in diesem Dorf im alten Land.
Holland-Wielenfleet.
An der Elbe, genau. Also vor den Toren Hamburgs. Man ahnt da schon die Nordsee und das große Meer, den Atlantik. Das kann man da schon förmlich spüren und ist trotzdem dörflich. Geboren bin ich in Oldenburg, also auch im Norden. Ich war dann wenige Wochen alt, als meine Eltern dann ins alte Land zogen. Mein Vater eben aus beruflichen Gründen. Und habe in Hamburg studiert. Ich war ja viele Jahre bei der Marine, was auch dazu führt, dass man eigentlich nur im Norden sich aufhält, ja, von Rostock bis Wilhelmshaven, also die Küste entlang. Aber man ist nie woanders. Insofern, ja, bin ich schon Nordlicht. Auf der anderen Seite hat es mich dann, als ich dann die Marine verließ, nach 6 Jahren, und ich habe in Hamburg auch studiert, hat es mich dann schon irgendwie nach woanders hingezogen. Ich wollte dann auch andere Teile Deutschlands kennenlernen. Ich bin ja dann bewusst in den Süden gegangen, habe in Heilbronn dann eben, das habe ich da kennengelernt, mein Volontariat gemacht bei der Heilbronner Stimme, war dann da auch 4 Jahre Redakteur und ich kannte Heilbronn vorher überhaupt nicht. Und ich muss sagen, ich habe mich dann so im Schwäbischen auch sehr, sehr wohl gefühlt und das ist auch so für mich zweite Heimat. Deswegen würde ich nicht sagen, ich bin Nordlicht, sondern ich fühle mich eigentlich überall in Deutschland wohl.
Aber trotzdem nochmal zurück nach Holland-Twielen-Fleet. Wie war denn Ihre Kindheit dort? Was hat Sie geprägt? Sie schreiben, Ihre Familie, Sie waren die einzigen, die so wahrgenommen wurden, in Anführungsstrichen Ausländer im 3500-Seelendorf. Wie hat sich das angefühlt?
Ich selbst habe das gar nicht so sehr gemerkt, aber meine Mutter zum Beispiel ist sehr selbstbewusst immer mit dem Sari rumgelaufen, also diesem indischen, südasiatischen Wickelkleid, fiel damit natürlich auf, ja, und sie war da ganz stolz und fand das auch gut.
Also Ihre Eltern sind in den 60er Jahren hergekommen.
Genau, also mein Vater in den 60er Jahren als Seemann, der ist Kapitän gewesen, also der hat als Matrose angefangen, der hat eine Anzeige gesehen in einer Zeitung in Pakistan und wollte dann zur See fahren gerne und hat sich dann beworben und ist von einer Bremer Reederei dann genommen worden. Und meine Mutter ist dann später, 74, erst nach Deutschland gekommen. Und nachdem sie dann meinen Vater geheiratet hatte in Pakistan, ist sie sozusagen nachgekommen. Und ich bin dann eben 74 geboren in Deutschland. Und und das war sicherlich für meine Eltern, also meine Mutter hat immer geträumt, irgendwann mal auszuwandern nach Chicago, nach London, nach New York, nach Houston, was auch immer. Und dann landete sie aber letztlich in Holland-Schielenfleet, was tragisch klingt, aber in Wahrheit wirklich schön war. Dann waren sie da in diesem Dorf, die Leute waren neugierig, was sind das für Leute? Es gab tatsächlich kaum Ausländer dort. Ja, also wen es dort gab, waren im Sommer, damals waren es Türken vor allen Dingen, die kamen im Sommer als Erntehelfer, als Erntearbeiter, die haben dann Saisonarbeit gemacht, also im Sommer Kirschen gepflückt, im Herbst, dann noch im September, Oktober Äpfel und dann sind die wieder zurück in die Türkei. Das waren also, die waren dann da, haben da Geld verdient und sind wieder weg. Die blieben dann unter sich, also man kannte die dann vom Sehen her schon und hat mal Guten Tag und auf Wiedersehen gesagt, aber hat nicht so wirklich viel interagiert mit denen. Im Nachhinein muss ich sagen, schade, ich hätte viel mehr gern über die gewusst. Aber als Kind hat man die halt wahrgenommen, aber ja, das waren halt die, die dann da waren zum Arbeiten und die verschwanden dann wieder.
Und Sie hatten aber in Kita oder Schule selbst nicht das Gefühl, irgendwann mal von ausgegrenzt werden?
Also ich hatte schon, wenn wir uns gestritten haben, habe ich schon mal einen Spruch bekommen wegen meiner Hautfarbe, weil ich halt braune Haut habe. Und deswegen natürlich auch auffalle. Man sieht, dass ich eben fremde Wurzeln habe. Aber mir war damals als Kind, ohne dass mir das Konzept Rassismus jetzt klar war, mir war damals als Kind schon klar, dass Kinder immer auf das einhacken, was beim anderen anders ist. Also das etwas dicke Kind hat Sprüche bekommen, das Mädchen mit den roten Haaren hat Sprüche bekommen, die mit den Sommersprossen hat Sprüche bekommen, jemand hatte vorstehende Zähne, ein anderer hatte Segelohren. Bei mir war es halt die braune Haut. So, da wurde dann mal draufgehauen und dann war aber im nächsten Moment auch wieder gut. Und ansonsten war ich Teil der Gemeinschaft. Also ich war jetzt irgendwie nie anders. Liegt sicherlich auch daran, dass ich sehr schnell dann, also ich bin ja mit, meine Mutter, als sie nach Deutschland kam, sprach kein Deutsch. Ich bin also mit Englisch und Urdu groß geworden, habe dann aber sehr schnell auch Deutsch gelernt und am Ende mich auch geweigert, Urdu und Englisch zu sprechen, weil ich so sein wollte wie meine Freunde. Und deswegen ist auch Deutsch für mich bis heute die Sprache Nummer 1. Also ich denke und lebe in dieser Sprache. Und deswegen war das eigentlich so, dass ich dann nicht auffiel.
Sie schreiben, das Recht ist zuerst da gewesen, ist tief im Menschen verankert und hat ja auch was mit Zugehörigkeit und Heimat zu tun. Und da finde ich sehr fein beobachtet aus dem Dorf, dass Sie schreiben, sogenannte Einheimische, die haben nicht nur unterschieden zwischen Deutschen und Ausländern, sondern sie haben auch gesagt, du bist auch ein Fremder, wenn du aus dem Dorf nebendran kommst. Du hast eine andere Identität. Du gehörst erstmal nicht dazu.
Das ist schon verrückt, ja, aber das ist so. Ich habe das als Kind und als Jugendlicher nicht wirklich verstanden, dass Leute zum Beispiel sagten, ja, aber die Müllers, Meyers oder Schmidts, die sind nicht von hier. Da habe ich immer gefragt, was meint ihr mit nicht von hier? Die heißen Müller, Meyer, Schmidt, also haben nicht mal einen fremdklingenden Namen, sind weiß, also fallen auch nicht mal äußerlich auf. Und dann hieß es immer, ja, aber deren Großmutter ist aus Schlesien gekommen oder der Vater, der kommt aus Pommern. Und das ist so fest drin in den Köpfen. Da weiß man also sozusagen noch ein, zwei Generationen später, dass das Nachfahren sind von Leuten, die eben nicht hier ursprünglich hergehörten und die sind als Flüchtlinge gekommen. Und mir ist das erst wirklich klar geworden, das hat wirklich so Klick gemacht, als ich den Roman gelesen habe von Dörte Hansen, Altes Land, wo sie ja beschreibt, dass Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg kamen, Flüchtlinge aus allen möglichen Teilen, vor allem im Osten Europas, und dann kam und dann eben ja von den Bürgermeistern zugewiesen wurden zu den Bauern. Da hieß es also, Bauer Müller nimmt hier 3 Leute auf und Bauer Meier nimmt 2 auf, der hat so und so viel Platz. Da wurde dann geschaut, wie viel Platz die haben. Mhm. Da gab es keine Flüchtlingsheime, sondern da wurde, die gab es auch, Flüchtlingsunterkünfte, aber vor allen Dingen wurden die Leute auf die Bauernhöfe verteilt. Mhm. Und das sorgte für unglaublich viel Konflikt, weil dann war man plötzlich konfrontiert und musste die auch noch durchfüttern, so schreibt das auch Dörte Hansen in ihrem Roman. Und auf der anderen Seite wurde dann natürlich auch gleich gesagt, okay, wenn wir euch schon hier durchfüttern, dann packt ihr hier auch bitte mit an am Bauernhof. Dann mussten die ja so gleich mitarbeiten und so. Und die Integration hat dann funktioniert. Teilweise heirateten die dann ein in die Familien, teilweise gab es enorme Konflikte. Und das ist mir erst dann klar geworden, dass also dieses Bewusstsein, dass Leute fremd sind und nicht hierher gehören, dass das auch so funktioniert, ja.
Wir haben einige weitere Hörerfragen. Mal gucken, wie viele wir noch schaffen. Wir hören eine nächste.
Guten Morgen. Meine Frage an den Autor ist, ob ihm auf seiner Reise auch Kinder begegnet sind und ob er sagen kann, wie es diesen Kindern in Deutschland geht, in welchem Zustand ihre Schulen sind und wie sorgfältig die ältere Generation, die erwachsene Generation mit ihrer Jugend, die ja einmal dieses Land übernehmen und weitergestalten soll, umgeht.
Thema Kinder, was haben Sie beobachtet?
Ich habe mit Kindern gesprochen, das ist ein Stück weit eine schwierige Sache, weil man natürlich, wenn man mit Kindern spricht, dann auch immer die Eltern um Einverständnis bitten muss und so. Und wenn ich aber mit dem Fahrrad unterwegs bin, habe ich dann oft Kinder einfach so gesehen, die habe ich da nicht so angesprochen. Also das ist irgendwie schwierig. Ich bin dann aber trotzdem ins Gespräch gekommen, weil manche Leute, ich war mit einem Faltrad eine Zeit lang unterwegs, das ist ein Fahrrad, das auffällt, und da sprachen mich dann auch Kinder halt an. Ja, und sagten, das ist ja, was ist denn das für ein lustiges Fahrrad und so, es sah dann mit dem Gepäck komisch aus. Und da hatte ich dann zum Beispiel ein Gespräch mit Kindern, erstmal auch über die Region und so, und dann habe ich die halt auch gefragt, wie die so bestimmte Dinge sehen, so Debatten in Deutschland, das waren so 14-Jährige, also waren schon Jugendliche. Und das waren dann zum Beispiel Kinder, die mir sagten, sie finden Politik eigentlich langweilig, weil sie finden, dass alles das, was da besprochen wird, mit ihnen gar nichts zu tun habe. Und das fand ich interessant und spannend. Und dann sagten die so zum Beispiel, war da eine Gruppe, das waren Jungs, alles, die sagten, dieses ganze Thema LGBTQ, also Schwule, Lesben, also sexuelle Orientierung, alles, das, was ja sehr präsent ist in den Medien, das finden sie total doof, das interessiert sie gar nicht. Und dann habe ich zu denen gesagt, ich war überrascht, ich dachte, junge Leute finden das gerade wichtig. Ja, und dann sagten die, nee, uns sind das zu viele Regenbogenfarben überall und so. Und dann habe ich denen versucht zu erklären, wie ich das sehe. Nämlich, ich habe ja 94 Abitur gemacht, das war damals noch strafbar, Homosexualität. Ich war dann in der Bundeswehr. In der Bundeswehr war zu der Zeit noch Homosexualität ein Grund, entlassen zu werden. Also man hat einfach, natürlich gab es da auch homosexuelle Soldaten, man hat dann einfach weggeguckt, man hat nicht drüber geredet und die haben es auch nicht erwähnt, aber es war klar, dass es die gibt und das war strafbar. Ich bin froh, dass wir nicht mehr in so einer Welt leben, dass man das nicht mehr als Krankheit oder so sieht, sondern dass man das einfach akzeptiert als die Natur des Menschen, dass es eben auch solche Menschen und solche sexuelle Orientierung gibt. So, und das ist aber nur deswegen so, weil wir so viel drüber reden. Mhm. Und das haben die Jugendlichen dann auch verstanden, aber sagten dann, aber mit uns hat das irgendwie nicht so viel zu tun. Uns ist das zu viel. Wir sehen das überall. Fand ich ja so spannend, dass die das so sehen. Mhm. Ein anderes Thema, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, was natürlich schon war dieses Thema Corona. Also, dass die Leute, dass die jungen Menschen, Kinder, Jugendliche sagen, dass sie da echt gelitten haben, dass sie ihre Freunde nicht treffen konnten, dass sie nicht zur Schule gehen konnten und so weiter. Also ich glaube, das ist ein Thema, wo mir klar wurde in den Gesprächen, das wird uns, glaube ich, noch beschäftigen, die Folgen, auch die psychischen Folgen von Corona auf Kinder.
Aber gerade vor diesem Hintergrund finde ich interessant, dass Sie eigentlich an einer Stelle ja schreiben, bei den Gesprächen mit den Erwachsenen, die Sie getroffen haben, dass Sie das gewundert hat, dass das bei denen so gar keine Rolle mehr spielt, Corona.
Ja, also ich glaube, was da überwiegt, das ist ja ein sehr subjektiver Eindruck, aber den Eindruck hatte ich in all den Gesprächen, dass da eher die Erleichterung herrscht, zum Glück ist alles wieder normal. Mhm. Schon mit dem Bewusstsein, ja, natürlich gibt es Menschen, die Langzeitfolgen haben, und ein Stück weit hat sich im Kopf was verändert, das kann wiederkommen, es kann wieder eine Pandemie geben, was ist überhaupt eine Pandemie, wie fühlt sich das an? Aber im Grunde genommen habe ich das Gefühl, viele verdrängen das. Oder es gibt zumindest das große Bedürfnis, das kann ich auch nachempfinden, das aufzuarbeiten, was ist eigentlich, und zwar sachlich aufzuarbeiten, ohne Schaum vorm Mund, ohne jetzt sich wieder verbal zu prügeln, sondern einfach, was haben wir richtig gemacht und was haben wir falsch gemacht? Einfach um zu lernen, wie machen wir es, wenn wir so eine Pandemie wieder haben? Und da gibt es ja vieles, was man lernen kann. Ich glaube, sowas wie diesen harten Lockdown, ich glaube, das wird politisch nicht mehr durchsetzbar sein.
Stefan Schweizer hat uns geschrieben per WhatsApp. Stimmt der Autor der These zu, dass Wohlstandsverlust, Ängste und Verunsicherung in Zeiten technologischer und ökonomischer Transformation stärker bewegen als die aktuelle wirtschaftliche Lebenssituation seiner Gesprächspartner?
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was bewegt uns? Also, dass uns
Wohlstands- ich glaube, er wollte betonen, dass nicht unbedingt die aktuelle wirtschaftliche Lebenssituation das Ausschlaggebende ist, sondern das Grundsätzliche, also Wohlstandsverlust, Ängste und Verunsicherung in Zeiten technologischer und ökonomischer Transformation, dass das natürlich auch ein Kontext ist, in dem sowas stattfindet.
Ja, na klar, natürlich. Also das spielt eine große Rolle. Ich habe so den Eindruck gehabt in den Gesprächen, dass viele Ängste, wenn man da länger mit den Leuten darüber redet, eigentlich unbegründet sind, dass die auch irrational sind. Aber das ist ja auch oft in der Natur von Ängsten, dass man einfach gar nicht, dass es so was Irrationales hat. Ja? Und das, dieser technologische Wandel, der sorgt natürlich für Unsicherheit, auch so zum Beispiel für Jobs. Unsicherheit. Also wird es meinen Beruf noch geben? Was wird alles ersetzt werden? Ich meine, mittlerweile werden Kassiererinnen und Kassierer ersetzt, weil es einfach diese Selbstbedienungskassen gibt. Und da bisher galt zum Beispiel auch immer, wenn du gut gebildet bist, dann musst du keine Angst haben, dass du irgendwie ersetzt wirst. Das ist, wenn wir uns künstliche Intelligenz angucken, auch nicht mehr der Fall. Also die künstliche Intelligenz kann Dinge übernehmen, da wundert man sich, was die alles machen kann. Ob das alles so gut ist, ist eine andere Frage. Und ich fand es auch spannend, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird. Ich habe da eine Szene erlebt in einem Hotel in Tübingen. Ich wollte da gar nicht hin, ich wollte eigentlich woanders übernachten, aber das war alles ausgebucht. Und dann habe ich so ein Hotel gebucht, das war ein voll digitales Hotel. Also da gab es niemanden, der dort arbeitet, es gab keine Rezeption, sondern man hat sich da digital angemeldet, es gebucht, hat dann einen Schlüssel per QR-Code aufs Handy bekommen.
Also Menschen waren da gar keine mehr.
Da waren gar keine Menschen, nein. Mhm. Es waren niemand, also es waren Menschen, die dort übernachteten, aber keine Menschen, die dort arbeiteten. Mhm. Man kam dorthin, kam mit diesem QR-Code rein, musste sich dann digital dort an so einem Tablet einchecken, bekam dann wieder einen QR-Code als Zimmerschlüssel aufs Handy geschickt und konnte sich damit dann ins Zimmer begeben. So, und ich kam dort an, vor mir ein junges Paar, die waren total begeistert. Die fanden das total cool und waren wirklich, man merkte denen an, die waren begeistert und jubelten da, wie cool, wie krass das alles ist, aber im positiven Sinne. Und dann war mit mir noch ein älteres Paar, die waren, als das junge Paar außer Hörweite war, haben die angefangen zu schimpfen. Was ist das für ein Unsinn? Also wir kommen hier überhaupt nicht klar. Und die kamen einfach nicht zurecht damit. Dann habe ich denen so ein bisschen geholfen. Und ich selbst kam zwar technisch jetzt klar damit, aber ganz ehrlich, gut fand ich das auch nicht.
Ja, Sie schreiben, Ihnen hat jemand gefehlt zum Beispiel an der Rezeption, der Ihnen mal sagt, wo man gut essen gehen kann. Oder einfach nur jemand, der einen mal anguckt und sagt Hallo. Oder ne? Das macht ja einen Unterschied.
Ich schätze halt das Miteinander. Ja. Aber da habe ich tatsächlich auch, nicht will ich sagen Verlustängste, aber Sorge, dass wir zu einer Gesellschaft werden, wo wir noch weniger miteinander reden, wo wir noch weniger miteinander umgehen, sondern jeder starrt auf sein Handy, auf sein Tablet und das ist alles nur maschinell gemacht. Und das, ich persönlich mag das nicht. Ich mag es, wenn man irgendwo hingeht und dann mal mit jemandem reden kann, der was empfehlen kann und so weiter.
Wir hören an die nächste Frage.
Ja, meine Frage wäre, ich habe oft den Eindruck, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassismus dort am größten sind, wo es die wenigsten Migranten gibt. Und ich frage mich, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass man dort auch am leichtesten die Angst vor dem Unbekannten schüren kann.
Wie sehen Sie es?
Da ist sicherlich was Wahres dran. Also zunächst einmal, ich verstehe aber auch, dass man dort zumindest Bedenken hat oder Kritik anbringt, wo keine Migranten sind, weil man natürlich liest sehr viel und hört und mitbekommt, was es für Herausforderungen gibt. Und ich glaube, man bekommt überall mit, dass bestimmte Herausforderungen vielleicht nicht deutlich genug angesprochen werden, nicht deutlich genug angegangen werden. Das nehmen zumindest viele Menschen so wahr. Und ja, natürlich, klar, das Problem ist, wenn dort, wo man, was man nicht kennt, kann man leichter kritisieren bis hin zu hassen, als wenn man etwas kennt. Deswegen ist ja auch Austausch so wichtig, dass man Menschen kennenlernt, dass man miteinander ins Gespräch kommt, miteinander zu tun hat. Wenn man zum Beispiel mit den Menschen, die jetzt als Geflüchtete ankommen, wenn man die kennt, wenn man persönlich mit denen zu tun hat, deren Geschichten kennt, dann ist das sehr viel einfacher, erstens mal der Umgang. Und man kann dann auch viel präziser kritisieren. Ich meine, ich will gar nicht sagen, dass das alles nur einfach ist und alles nur tolle, liebe, nette Menschen sind. Auch da gibt es Leute, die sich daneben benehmen und so weiter. Das kann man dann auch und muss man auch kritisieren. Aber das tut man dann vernünftiger und nicht mit Hass und mit Wut.
In dem Buch helfen Sie uns Lesern ja auch dabei, die Perspektive von Flüchtlingen einzunehmen. Mich hat besonders nachdenklich gemacht die Geschichte von dem Menschen, der in kurzer Zeit sehr gut Deutsch gelernt hat. Aber genau, wenn ich das richtig verstehe, genau das ist dann eher ein Problem für ihn.
Ja, in dem Fall, das war ein junger Mann aus Bangladesch. Den habe ich getroffen am Rhein, der war dort und hat da an der Lorelei saß der und war ganz traurig und ich kam mit dem ins Gespräch und der sagte halt, na, er kommt aus Bangladesch und das ist schwierig als aus Bangladesch, obwohl es da auch Turbulenzen gibt politischer Art, aber da als Asylbewerber anerkannt zu werden ist halt schwierig. Und der ist eben nicht anerkannt worden. Und der hat sehr schnell Deutsch gelernt, spricht die Sprache sehr gut. Und dem wurde dann zum Vorwurf gemacht, er hätte sich eigentlich viel zu schnell integriert und viel zu schnell Deutsch gelernt, weil das ist jetzt hinderlich für ihn. Er muss sowieso abgeschoben werden. Und das, was noch paradoxer ist, dass der hat ja wirklich auch Potenzial, der war bereit zu lernen, der hätte auch eine Arbeit in Aussicht gehabt. Und das war wieder so ein Fall, der im Grunde genommen das bestätigt, was sehr viele Menschen sagen, dass wir eigentlich die falschen Leute abschieben. Also wenn wir schon über Abschiebung reden, und ich glaube, ja, klar, das gehört auch dazu, aber dann schieben wir die falschen ab. Und das war so ein Eindruck, den hatte ich in dem Fall dann auch.
Sie haben sich da auch eine zweite Perspektive oder eine weitere Perspektive eingeholt. Längeres Gespräch mit einem Bundespolizisten geführt. Der wollte anonym bleiben. Aber er sagt was Ähnliches, oder? Wir schieben die falschen ab.
Genau, also das ist ein Bundespolizist, der mit Abschiebungen zu tun hat. Den habe ich tatsächlich vorher kontaktiert, weil ich den treffen wollte. Ich kannte den nur virtuell. Das ist ein Informant, mit dem hatte ich öfter schon zu tun, von Angesicht zu Angesicht, sondern per Telefon und E-Mail. Und dann habe ich den gefragt, ob wir uns mal treffen können zum Gespräch. Ich würde den gerne mal kennenlernen. Und das habe ich dann getan. Er wollte in der Tat anonym bleiben, weil er eigentlich gar nicht darüber sprechen darf. Und der sagte eben auch von dieser Erfahrung, dass als jemand, der an Abschiebungen beteiligt ist, dass man immer da natürlich hinfährt, wo man Abschiebebescheid hat und dann weiß man, die sind da. Und die man antrifft, die nicht abtauchen, die schiebt man dann halt ab, auch wenn es Familien sind. Ja? Aber die wirklich gewieft sind, die tauchen halt ab, die kennen die Tricks und so. Und das ist dann schwierig.
Also die kein Theater machen, die auch anzutreffen sind, die erreichbar sind, die sind auch leichter abzuschieben und es bleiben dann eher die schwierigen Fälle, sagt dieser Bundespolizist. Hat er denn eine Idee, wie man die Zuwanderung da besser und gerechter regeln könnte?
Also er sagte selber, als Polizist will er keine Politik machen, aber er würde sich wünschen, dass man da bestimmte Regeln ändern würde, dass man eben zum Beispiel so eine Regelung, dass wenn man eine Gruppe von Menschen, eine Familie hat, also irgendwie drei Brüder, die man abschieben soll, das war ein Fall, den er erwähnte, und wo der eine dann aber zu den Nachbarn geht und nicht in der Wohnung anzutreffen ist, dann kann man die schon nicht abschieben, weil in die Nachbarwohnung darf die Polizei dann nicht rein. Sie dürfen nur in die Wohnung, die sozusagen als Meldeadresse angegeben ist. Und dass man solche Regelungen ändert, dass man dann also auch sagen muss, so Leute, wir müssen euch jetzt hier leider eben mitnehmen zum Flughafen. Das war so seine Forderung. Ich habe das jetzt so mal wiedergegeben. Ich sehe da sicherlich auch Probleme. Da gibt's, ich möchte auch nicht, dass hier irgendjemand in meine Wohnung jetzt reinkommt. Auf der anderen Seite, ja, es ist schwierig. Ich glaube, das ist sehr komplex. Ich habe es einfach erstmal so wiedergegeben und ich verstehe aber seinen Punkt, den er da macht.
Wir hören eine nächste Frage.
Ja, meine Fragen an den Autor. Wie lange ist er unterwegs gewesen? Hatte er sich bestimmte Tagesstrecken vorgenommen oder war die Reise ganz spontan? Und schließlich das Fazit seiner Reise. Wo steuert das Land hin?
Ja, wie lange unterwegs? Haben Sie, glaube ich,
schon mal? Ja, ich war ungefähr ein Jahr lang unterwegs, aber immer mit Unterbrechung. Ich habe insgesamt 6 Flüsse ja gemacht: Elbe, Ruhr, Rhein, Neckar, Donau und Oder-Neiße. Ein Stück weit von der Mosel auch noch, aber im Wesentlichen diese 6 Flüsse. Und da habe ich mir immer Zeit gelassen, wie ich halt Zeit brauchte. Es gab Tage, da habe ich nur wenige Kilometer gemacht. An manchen Orten bin ich dann auch 2 Nächte geblieben. Mhm. Und dann an anderen Tagen habe ich dann 100 Kilometer, 120 oder so gemacht. Also das war sehr unterschiedlich. Ich hatte dann immer so einen Fixpunkt, also irgendwann so nach 3 Wochen, 4 Wochen, je nachdem wie lang der Fluss ist. Also die Elbe war der längste. Da war dann schon klar, ich muss dann irgendwann wieder auch nach Hause. Ich bin zwischen den Flüssen dann immer nach Hause nach Wien gefahren, wo ich lebe in Österreich.
Und habe dann immer Pause gemacht. Ja, und Sie sind an den Flüssen langgefahren, haben die Menschen getroffen. Sie schreiben, wenn jemand von außen nach Deutschland kommt, dann sollte er, ich glaube, am Rhein langfahren, um Deutschland kennenzulernen. Ist das richtig?
Also nein, ich finde, der Rhein ist der westdeutscheste Fluss. Also die alte Bundesrepublik und das Rheingebiet und das ist schon, das Rheinland an sich, also das ist schon sehr deutsch. Auch weil der Rhein in der Kultur ja eine unglaublich starke Rolle spielt, also mehr als alle anderen Flüsse. In Liedern, in Literatur, in Gemälden ist der Rhein, glaube ich, schon der präsenteste Fluss. Und viel deutsche Kulturgeschichte spielt sich dort ab.
Jetzt hat die Hörerin gefragt, ja genau, nach dem Gesamt, gibt es ein Fazit also, für Sie?
Ja, gibt es, aber das ist natürlich im Grunde genommen das ganze Buch lang, also sehr, sehr umfangreich. Wenn ich es kurz sagen soll, ich persönlich bin zuversichtlich, auch wenn alles so düster erscheint, aber ich glaube, es lohnt sich auch mal eben nicht immer nur ins Netz zu schauen, auch die ganzen Nachrichten. Ich meine, Nachrichten sind immer dann Nachrichten, wenn es schlechte Nachrichten sind. Das kann man vielleicht den Medien zum Vorwurf machen, aber in Wahrheit ist das ungerecht, weil der Mensch ist so. Der Mensch interessiert sich eben für Mann beißt Hund und nicht Hund beißt Mann, sondern er interessiert sich für das Ungewöhnliche. Es ist halt die Natur des Menschen. Es lohnt sich viel mehr mit den Menschen zu sprechen. Und auch, ich würde mir wünschen, aber da weiß ich auch kein Rezept, das habe ich auch nicht erfahren von den Menschen. Ich würde mir wünschen, dass man mehr wieder zuversichtlich auch in die, ja, einfach zupackt und sagt, wir schaffen das. Dieses Wir schaffen das, was jetzt auch so in Verruf geraten ist durch Frau Merkel und die ganze Geflüchteten-Thematik. Aber ich finde insgesamt, wir haben so viel, wir haben so gute Bedingungen, wir haben auch bei aller Kritik an Bildungssystem, Gesundheitssystem, Infrastruktur, ist das doch trotzdem ein Niveau, von dem andere Länder träumen können. Man könnte so viel draus machen.
Sie schreiben, insbesondere sollte man das Leben auf dem Land wieder attraktiver machen, als eine Forderung sozusagen.
Ja, das ist vielleicht auch idyllisch verklärt durch meine eigene Kindheit, aber ich bin auf dem Land groß geworden. Und ich meine, wir erleben das ja immer mal wieder so Phasen, wo dann die Leute aufs Land wollen, aber das sind dann meistens eher wohlhabende Großstädter, die sich dann ein Zweithaus auf dem Land kaufen und dann am Wochenende mit ihrem SUV dorthin fahren und Landleben spielen. Ich finde, man sollte das Landleben nicht spielen, sondern tatsächlich leben. Es ist nämlich lebenswert. Das setzt aber eben auch da wieder, jetzt kommt Kritik, voraus, dass man eine vernünftige Infrastruktur schafft. Also wenn man zum Beispiel auf dem Land wohnt, wo ich groß geworden bin und wo dann morgens ein Bus fährt und abends ein Bus fährt in die Stadt, das ist ein bisschen wenig. Das müsste man anders gestalten. Aber insgesamt ist Landleben ein gutes Leben, ja. Und ich glaube, das sollte viel attraktiver werden, anstatt dass Leute immer in die Städte ziehen. Es ist im Übrigen auch preislich viel leistbarer, ja. Also Wohnraum, wir reden immer über Wohnraum und wie schwierig das ist und wie teuer das ist. Da reden wir auf dem Land natürlich über ganz andere Preise.
Ich habe noch eine Frage zum Rad zum Schluss, also eine halb ernst gemeinte. Warum musste es unbedingt ein orangenes Faltrad als Hauptfortbewegungsmittel sein? Also im Buch sind auch beeindruckende Bilder. Das sieht, also es ist ein interessantes Gefährt, also da wird man aufmerksam drauf. Ich frage auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, im Deutschland des Jahres 2024 hat auch die Wahl des Fahrrades was mit Identität zu tun, oder?
Bestimmt. Also Fahrräder sind ja gerade auch in den vergangenen Jahren sehr zum Statussymbol geworden. Insbesondere derer, die ja bewusst ökologisch leben wollen und kein Auto haben. Dann ist aber die Frage des Fahrrads eine wichtige. Man unterscheidet sich dann eben von anderen, indem man ein besonders exklusives Fahrrad oder so fährt. Das war bei mir jetzt beim Faltrad nicht der Grund, sondern ich habe die ersten beiden Reisen mit einem normalen, vernünftigen, soliden Reiserad gemacht, also Trekkingrad, wo man hinten 2 Gepäcktaschen dran machen kann. Und das war sehr angenehm, damit zu fahren. Es war kein E-Bike, sondern ein normales Fahrrad. Und Ich bin aber beide Male, weil meine Züge dann nach Wien, ich habe ja immer unterbrochen nach den Flüssen, weil die Züge dann ausfielen, hieß es dann immer, ja, Sie können gerne den nächsten Zug nehmen, aber Ihr Fahrrad geht erst in 2 Tagen wieder, weil Fahrradstellplätze sind alle ausgebucht. Das heißt, ich bin dann immer wegen der fehlenden Fahrradstellplätze hängen geblieben. Das war dann immer super umständlich, damit nach Hause zu kommen. Und das hat mich dann geärgert und dann habe ich mir überlegt, ich habe eh ein Faltrad, also früher sagte man Klapprad, jetzt sagt man Klapprad, heute sagt man Faltrad, das macht es auch gleich 1.000 Euro teurer. Und bin dann also mit dem Faltrad, das ich sowieso hier als Stadtfahrrad habe, habe ich gesagt, nehme ich das, weil das passt auf, das kann man auf Handgepäcksgröße zusammenfalten, innerhalb von wenigen Sekunden. Dafür braucht man keinen Stellplatz und das kann man einfach in jede Bahn mitnehmen als Handgepäck. Und das war dann für die darauffolgenden Reisen extrem praktisch. Ich war sehr flexibel, aber ich hatte auch ehrlich gesagt sehr große Schmerzen im Hintern und im Rücken.
Ich bewundere Sie. Dankeschön, Hasnain Kasim. Herzliche Grüße nach Wien. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Deutschlandtour auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält. Ein politischer Reisebericht ist der Titel des Buches. Penguin Verlag, 352 Seiten, kosten 25 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Gisela Franke aus Spiesen, an Gerd Fuhrmann aus Nassweiler und an Bernhard Meyers. Kommende Woche ist Petra Reschi unser Gast. Sie erzählt über Italien, Gastland der Frankfurter Buchmesse. All'Italiana, wie ich versuchte, Italienerin zu werden, ist der Titel des Buches. Sie beschreibt Italien aus der Sicht einer Nicht-Italienerin und sie erlebt die Entwicklung Italiens gleichzeitig aus Distanz, aber auch aus nächster Nähe. Sehr spannend mit meinem Kollegen Thomas Biemisdörfer. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf sr2.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Podcast Audiothekstipp. Vor einem Jahr haben Hamas-Terroristen Israel angegriffen und immer noch ist kein Frieden in Sicht. Im Gegenteil, Israel attackiert nicht mehr nur die Hamas im Gazastreifen, sondern auch die Hisbollah im Libanon. Als Reaktion hat der Iran Israel mit Raketen angegriffen. Wie kompliziert ist die Berichterstattung aus dem Gazastreifen heute? Wie geht's den Menschen nach fast einem Jahr Krieg? Darüber sprechen im Podcast Lost in Nahost unsere ID-Korrespondenten Sophie von der Tann und Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Und sie reden auch darüber, was es bedeutet, in einer vom Krieg so gebeutelten Region zu arbeiten und zu leben. Das also im Podcast Lost in Nahost. Alle Folgen finden Sie in der ARD Audiothek. Unsere Empfehlung.